bin gern gekommen und es ist, denke ich, deutlich geworden, dass der CVJM eine wichtige Rolle in meinem Leben und in meinem Glaubensleben gespielt hat und auch noch weiterhin spielt. Ich habe in der Geschäftsstelle in der Markgrafenstraße damals noch Zivildienst gemacht in den 80er Jahren, mit Marlies Bedenbender und Klaus Schäfer zusammengearbeitet, habe Hermann Traub kennengelernt, als Bezirksjugendpfarrer mit Paul Ludwig Böcking zusammengearbeitet und wir arbeiten auch schon eine Weile zusammen. Also von daher gibt es tatsächlich die Verbindungen und es dann auch noch aus dem CVJM Karlsruhe jemand da ist, super. Also von daher vielen Dank, das ist schön hier, das ist in dem Sinne auch ein Heimspiel. Und was soll man sagen? Willkommenskultur, nicht übereinstimmen müssen, aber einander annehmen. Die Antwort auf Willkommenskultur ist, ja, wir schaffen das. Und wir merken, diese Aussage hatte ihre Zeit. Sie will uns nicht mehr so einfach über die Lippen kommen. Wir sind kritischer geworden, wir sind zurückhaltender geworden, weil Willkommenskultur doch nicht so einfach ist und auch nicht so einfach gelingen will. Und ich will euch, ich will sie auf den Weg mitnehmen, dass wir uns das nochmals genauer anschauen. Was heißt es eigentlich, wenn wir von Willkommenskultur sprechen, wenn wir davon sprechen, nicht übereinstimmen müssen, aber einander annehmen? Was ist das eigentlich, nicht übereinstimmen, aber doch annehmen? Wie kann das gelingen? Wie kann das auch zusammengehen? So, und wenn ich die Hand hebe, bedeutet das nur, dass weiter geklickt wird, denn tatsächlich da hinten wird entsprechend weitergeklickt. Und Matthias hat es schon angesprochen, der CVJM Deutschland hat ein Papier entworfen, nämlich ein Willkommenspapier, das ich hier einfach mal aufgeführt habe und benannt habe. Ihr könnt das entsprechend lesen. Der CVJM Deutschland, ich hoffe, dass es so weit geht, der CVJM hat sich klar positioniert, hat sich klar in einer modernen, pluralen und pluralistischen Gesellschaft positioniert und hat ein Statement abgegeben, wir sind Teil dieser pluralen und pluralistischen Gesellschaft und wir wollen das auch entsprechend mitgestalten und dabei sein. Deswegen findet man hier auch entsprechende Begrifflichkeiten, die entsprechend auch aufgenommen werden. Der CVJM tritt Diskriminierung entgegen. Also das Stichwort der Antidiskriminierung ist wichtig. Auch in anderen gesellschaftlichen Bezügen begegnen wir diesem Stichwort immer wieder. Man ist gegen jegliche Diskriminierung. Hier wird entsprechend Bezug genommen auf das Grundgesetz, auf den entsprechenden Passus und man begründet es dann theologisch mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Darüber hinaus ein klares Votum, ein klares Bekenntnis zur Inklusion. Inklusion ist ja zunächst mal ein Begriff, der sich auf Handicapped bezieht, also in früheren Begrifflichkeiten auf Behinderte bezieht. Sie wissen, dass es hier zu einer Begriffsänderung gekommen ist, dass man eben nicht mehr von Behinderung spricht, sondern sehr wohl von einem Handicap spricht. Aber dass der Inklusionsbegriff hier an dieser Stelle deutlich weiter gefasst ist, dass tatsächlich es zu keinerlei Ausgrenzung im Rahmen des CVJMs und der Arbeit des CVJMs kommen kann. Dabei ist der CVJM sich auch bewusst, dass er hier eine Lerngemeinschaft ist. Also was Antidiskriminierung, was inklusives Miteinander angeht, was sozusagen fehlende Ausgrenzung angeht, noch eine Lerngemeinschaft ist. Da würde ich sagen, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Wir sind noch nicht am Ziel, sondern wir wollen damit auch von anderen lernen, die in unsere Lerngemeinschaft aufzunehmen und mitzunehmen. Ein wichtiges Moment auch für christliche Gemeinde, nämlich auf dem Weg zu sein, noch nicht am Ziel zu sein und damit auch entsprechende Lerngemeinschaft zu sein. Die Herausforderung ist, dass es sich hier, so würde ich es nennen, um ein politisches Statement handelt. Ein klares Signal soll von diesem Papier ausgehen. Wir sind Teil dieser modernen Gesellschaft und nehmen damit wichtige Punkte dieser Gesellschaft auf und machen sie uns zu eigen. Also ein klares politisches Statement. Spannend wird es dann, wenn man inhaltlich weiterfragt, welche Konsequenzen hat dieses Papier? Was bedeutet das konkret für die Arbeit vor Ort? Es ist zunächst mal eine Willenserklärung, ich habe es politisches Statement genannt, dann aber zu fragen, mit welchen Konsequenzen. Ich will es an einem Beispiel festmachen. Wenn man davon ausgeht, dass Diskriminierung im CVJM nicht geschieht, man sich damit auf das Grundgesetz beruft, es auch nochmals genau benennt, nämlich im Sinne des Grundgesetzes, Sie sehen es hier, in diesem Passus wird es alles genannt, sexuelle Orientierung, Religion und Weltanschauung und sozioökumenischen Status. So, und jetzt will ich fragen, was sind die Konsequenzen? Ich will es mal provokant auf den Punkt bringen und fragen, kann also ein bekennender Muslim zukünftig Generalsekretär des CVJM Deutschland werden, weil eben aus Religionsgründen nicht diskriminiert werden darf? Kann er es werden und umgekehrt, kann ein queerer Mensch es werden oder nicht werden? Wenn Sie das eine Mal ja antworten, das andere Mal nein, müssen Sie Fragen an den Duktus dieses Papiers stellen, weil sowohl sexuelle Orientierung als auch Religion werden hier expressis verbis genannt. Das heißt, die Herausforderungen unserer Arbeit ist, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen hat das Papier und inhaltlich darüber auch nachzudenken, welche Konsequenzen können wir inhaltlich verantworten und welche nicht. Als solches ist das Papier richtig. Ja? Also bitte verstehen Sie mich an dieser Stelle nicht falsch. Es ist eine wichtige politische Aussage, ein Bekenntnis zur Pluralität unserer Gesellschaft und damit auch zur Pluralität des CVJM Deutschlands bzw. seiner Gruppen. Die Herausforderung besteht, ein solches politisches Papier inhaltlich zu füllen und über die Konsequenzen auch entsprechend nachzudenken. Was bedeutet das? Vielleicht mal an der einen Stelle mit Ja, aber an der anderen Stelle mit Nein zu antworten. Darin sehe ich Herausforderungen dieses Papiers, das sozusagen Grundlage sein kann und werden kann, um darüber weiter nachzudenken, aber eben nur eine Grundlage für weitere Diskussionen darstellt und diese Diskussionen sozusagen nicht ausschließt, sondern erst möglich macht. Von daher darüber tatsächlich intensiver in den Ortsvereinen, in den Gruppen und Kreisen darüber nachzudenken, was heißt es dann konkret? Was bedeutet das dann? Was ist damit bezweckt und welche Verbindungen, welche Konsequenzen hat das für die Arbeit vor Ort? Ich komme zurück zum Begriff Willkommenskultur. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe recherchiert, ich habe geschaut, was ist denn mit Willkommenskultur verbunden, und zwei Schwerpunkte fallen auf. Das ist zunächst der Schwerpunkt, der politische Schwerpunkt, nämlich unter Willkommenskultur wird in der politischen Debatte im Allgemeinen das positive Verhalten der Gesellschaft gegenüber Menschen, die in unser Land einwandern, verstanden. Mit einer entwickelten Willkommenskultur signalisiert eine Gesellschaft den Migranten, dass sie erwünscht und willkommen sind und dass es für sie Perspektiven in Deutschland gibt. Der Begriff ist sehr eng mit dem Jahr 2015 verbunden. Wir erinnern uns, die Öffnung der Grenzen, eine große Willkommenskultur, die sich auch in den Gemeinden, die sich auch in den CVJMs gezeigt hat, der Wille und die Bereitschaft, die Menschen, die geflohen sind, aufzunehmen, anzunehmen, um ihnen zu helfen, sich auch in gewisser Weise zu integrieren. An vielen Orten waren es christliche Gemeinden, die hier zu Lokomotiven dieser Willkommenskultur wurden. Und soweit ich das wahrnehmen kann und konnte, auch CVJMs diese Willkommenskultur entsprechend getragen haben. Kurzum, wenn man nicht von Migranten spricht, sondern einfach auch von Fremden spricht, eine Willkommenskultur dem Fremden gegenüber. Jenen gegenüber, die aus anderen Kulturen kommen, aus anderen weltanschaulichen Zusammenhängen, die uns zunächst mal fremd sind, unbekannt sind, und die Offenheit, sich auf diese fremden Menschen mit ihren fremden, auch für uns fremden Vorstellungen einzulassen und mit ihnen gegenüber mit Respekt zu begegnen, um ihnen vor Ort ein entsprechendes Gefühl des Angenommenseins zu vermitteln, um auch dafür zu sorgen, dass sie entsprechend gut ankommen und auch in diesem fremden, für sie auch fremden Kontext entsprechend versorgt sind. Das ist sozusagen die eine Seite des Begriffs Willkommenskultur. Die andere Seite wären die sogenannten Willkommensgemeinden. Wir finden das im Internet, eine wachsende Zahl von Gemeinden, die sich einer besonderen Willkommenskultur, die sich einer bestimmten Willkommenskultur verschrieben haben und sagen, das ist uns wichtig, nämlich eine wachsende Liste von Gemeinden, in der alle Menschen willkommen sind, in denen queere Menschen uneingeschränkt willkommen sind und mitarbeiten können. Wenn Gemeinden zusätzlich queere Paare segnen oder trauen, ist dies ebenfalls mit angegeben. Unsere Liste, so ist auf der Homepage zu lesen, wächst stetig. Willkommensgemeinden sind Gemeinden, die also eine Offenheit für eine sexuelle Vielfalt haben, das akzeptieren, nicht mehr in die Kategorien von Mann und Frau denken, sondern ganz bewusst sich dem Sternchen stellen, queere Identitäten wahrnehmen, akzeptieren, annehmen und in ihren Gruppen und Kreisen willkommen heißen. Einige von euch und Ihnen haben das bestimmt mitbekommen. Michael Diener war auf diesem Kongress, hat sich entsprechend positioniert, setzt sich auch entsprechend dafür ein, dass Kirche sich dahingehend öffnet und nicht nur Kirche, sondern auch landeskirchliche Gemeinschaften. Das hat er auch schon im Gnadauer Verband getan. Das ist sozusagen Willkommenskultur. Es wird Zeit, dass queere Menschen auch nach ihrem Coming-out ein herzliches Komm rein in christlichen Gemeinden erleben. Wir träumen von Gemeinde, in der jeder willkommen ist, egal ob lesbisch, schwul, bi, trans oder anders queer. Nun muss ich gestehen, dass ich nicht weiß, was Stefan Jäger beim letzten theologischen Abend hier gesagt hat. Ich meine zu wissen, was Tobias Feix am nächsten Abend sagt. Er hat sich nämlich schon entsprechend positioniert. Ich will mich heute dazu nicht äußern. Warum? Weil ich meine, dass der Begriff der Willkommenskultur auf diese Frage nicht begrenzt werden darf. Dass Willkommenskultur sich von weit mehr und anderen Orientierungspunkten speist. Und von daher würde ich gern an dem heutigen Abend grundsätzlicher fragen, wie wir vielleicht auch mit solchen Fragen umgehen und auch umgehen können und durchaus auch hier eine Ambiguitätstoleranz an den Tag legen können, die für eine Willkommenskultur so entscheidend wichtig ist. Ambiguitätstoleranz ist jene Fähigkeit, mit Spannungen umgehen zu können. Denn der Titel Willkommenskultur eben nicht übereinstimmen zu müssen und trotzdem annehmen, heißt ja, mit Spannungen umgehen zu können. Ich muss eben nicht der gleichen Meinung des anderen sein, aber ich kann ihn trotzdem annehmen. Und dem würde ich gerne heute Abend nachspüren wollen, es aber auch gleichzeitig von dieser Engführung wegnehmen. Und an dieser Stelle zumindest dahingehend behaupten, an dieser Frage entscheidet sich die Willkommenskultur nicht. Und zwar nicht ausschließlich, sondern es sind andere Fragen, die hier entsprechend zu berücksichtigen sind. Von daher, lasst uns über solche Themen sprechen: Offenheit, Akzeptanz, Respekt, Empathie oder auch allgemein Toleranz. Von daher auch schon die Frage, was heißt da Toleranz? Manchmal beschleicht mich hier die Befürchtung, dass dies heute nämlich mit Toleranz gemeint ist. Alle haben Recht, Ich widerspreche niemandem und niemand widerspricht mir. Ich lasse den anderen in Ruhe und der andere lässt mich in Ruhe. Die Gesellschaftsforscher sprechen in gutem Neudeutsch davon, anything goes, anything is going. Frei übersetzt, alles geht und wird auch gemacht. Nur der Tübinger Neutestamentler Hans-Joachim Eckstein meint dazu, du bist okay, ich bin okay und wir sind K.O. Zweifelsohne ist Toleranz eine der großen Marker unserer modernen Gesellschaft und der Philosoph und Pietist Johann Georg Hamann, Zeitgenosse von Immanuel Kant, hat sie die schönste Himmelstochter genannt, die erhabende christliche Tugend, die Toleranz. Und doch fällt die Gleichsetzung von Kirche und Toleranz oder vielleicht auch CVM und Toleranz wenigstens in ihrer europäischen Geschichte nicht leicht. Zu sehr sind die konfessionellen Kriege mit ihren verheerenden Folgen aus den Geschichtsbüchern bekannt. Nicht ohne Grund war die Französische Revolution nicht nur eine Befreiung von einer royalen Gewaltherrschaft, sondern auch eine Befreiung von der Kirche, die diese Unterdrückungssysteme rechtfertigte. Da hat der CVM wahrlich eine andere Geschichte. Wenn ich nur doch für eine Verbindung votiere, nämlich zwischen CVM, Kirche und Toleranz, will ich zunächst eben Toleranz definieren und einer Gleichsetzung mit Anerkennung beziehungsweise gar für Gutheißen widersprechen. Toleranz ist eben eine andere Überzeugung anzuerkennen, auch wenn sie nicht der meinigen entspricht. Ich bin eben nicht deiner Auffassung, aber ich toleriere sie. Wenn ich gleicher Meinung bin, brauche ich keine Toleranz. Toleranz besteht eben erst dann die Notwendigkeit, wenn wir eben nicht mehr einer Meinung sind, sondern unterschiedlicher Meinung sind. Von daher gilt auch für die moderne Definition von Toleranz, dass eben der andere ja eben falsch liegt. Dass es aber trotzdem gilt, seine Meinung zu dulden und ihm die Möglichkeit zu geben, sie zu äußern. Nach dem Philosophen Rainer Forst verbinden sich in der Toleranz eine Ablehnungskomponente, eine Akzeptanzkomponente und eine Zurückweisungskomponente. Ich sehe mit Sorge, dass in der heutigen Rede von Toleranz diese gern mit Bejahung oder mit Indifferenz gleichgesetzt wird. Dagegen gilt es, Ablehnung, Akzeptanz und Zurückweisung in einer kreativen Spannung zu halten und stellt sich damit als eine anspruchsvolle Aufgabe. Und selbst in einer spät- oder postmodernen Gesellschaft, die sich durchaus auf ein Anything goes and is going beruft, hat diese Gesellschaft ihre Zurückweisungen oder ihre Ekelschranken. Und ich will an dieser Stelle noch einen Schritt weiter gehen und fragen, was kommt der Toleranz im biblischen Sprachgebrauch am nächsten? Und ich komme auf die Liebe zu sprechen. Liebe ist das biblische Äquivalent zur Toleranz. Und sie begegnet mir bei Jesus. Sie begegnet mir bei Jesus, der auf der einen Seite sehr intolerant sein kann und doch Menschen mit Liebe begegnet kann. Den Ehebruch hält er nicht für gut. Er spricht sich dagegen aus. Er spricht sich sogar, wenn man die Evangelien ernst nimmt und konsequent auch entsprechend liest, gegen so manches aus, was wir als im Eheverständnis einfach so aufgenommen haben und praktizieren. Und doch begegnet er der Ehebrecherin mit Liebe. Er spricht sich gegen Raffsucht und Geldgier aus. Das geht gar nicht. Der Apostel Paulus spricht sogar, dass Geizige nicht in den Himmel kommen. Jesus spricht sich gegen Geldgier aus und er begegnet dem Zachäus doch mit Liebe. Jesus also als Vorbild zu nehmen für Toleranz will uns nicht gelingen, aber ihn als Vorbild für Liebe zu nehmen, sehr wohl. Darum meine nächste Folie. Wir brauchen im Grundsatz, wenn wir tatsächlich liebevoll mit Menschen umgehen wollen und können, diese ganz wichtige Entscheidung zwischen Tat und Täter bzw. Mensch und Handeln oder die Unterscheidung zwischen Sünder und Sünde. Es ist ein wichtiger Grundsatz christlicher Ethik, diese Entscheidung ernst zu nehmen und wahrzunehmen. Es ist ganz unabhängig, was du denkst, was du tust, ob es richtig oder falsch ist, ob ich es als richtig oder falsch ansehe. Die Liebe Gottes, die mich prägt, die mein Herz füllt, gilt auch dir. Und zwar unabhängig von dem, was du tust oder nicht tust, ob du gut oder schlecht bist, ob dein Handeln angesehen wird in unserer Gesellschaft oder nicht, diese Liebe gilt vor allem Handeln oder Lassen. Von daher ist es wichtig, diese Unterscheidung zu praktizieren. Ohne diese Unterscheidung wird es nicht zu einer Willkommenskultur kommen können in unseren Gruppen und Kreisen, wo wir sagen, alle sind bar jeglicher Diskriminierung willkommen. Das heißt auch, wir entheben uns zunächst einem Urteil über das Handeln und wenden uns der Person zu. Und das geschieht in Liebe und in Annahme. Und es gilt für die Person. Über ihr Handeln und über ihr Tun und Lassen wird an dieser Stelle noch nicht gesprochen und ist nicht Grundlage unseres Handelns gegenüber der Person. Von daher ein wichtiger Grundsatz für die Ermöglichung einer Willkommenskultur eben für alle. Wie kann diese Willkommenskultur aussehen? Und natürlich so definitiv nicht, dass man hinter einer großen Mauer, hier die Berliner Mauer, hervorlugt, wo auf der anderen Seite steht, God loves you. Nur aus so einer Kultur kommen wir oft, dass wir aus einem sicheren Gebäude heraus, aus einem sicheren Kreis heraus meinen, eine Willkommenskultur zu praktizieren, ohne zu merken, dass sie uns nicht gelingen will. Wie kann sie darum gelingen? Mit einem wichtigen Grundsatz, den wir immer wieder wahrnehmen und hoffentlich auch aufnehmen: Gott hat Lust am Menschen. Und zwar an jedem Menschen. Er führt mich hinaus ins Weite, so formuliert es David. Er riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Dass wir uns dieser Bewegung Gottes zu uns Menschen aussetzen, dass wir uns mitnehmen und dass wir uns diese Lust Gottes zu eigen machen und dass sie jedem Menschen unabhängig seiner Gestalt, seiner Vorstellungen, seiner Religion, seiner sexuellen Orientierung, ich könnte mit der Aufzählung der Benennungen des Grundgesetzes und auch des CVM-Papiers fortfahren, dass das also uneingeschränkt gilt. Und dass wir dann auch nochmals in die Bibel schauen und entsprechende Entdeckungen machen, wo es zu entsprechenden Grenzüberschreitungen gekommen ist. Ich will an dieser Stelle zwei grenzüberschreitende Begegnungen in der Apostelgeschichte aufgreifen. Zunächst die Apostelgeschichte 8, wo Philippus dem Kastraten begegnet. Ich habe es mal ganz bewusst so genannt. Wir kennen ihn als Kämmerer oder Schatzmeister aus Äthiopien, aber ganz bewusst eine Begegnung mit einem Kastraten. Warum ist das an dieser Stelle eine Grenzüberschreitung? Es ist dahingehend eine Grenzüberschreitung, dass Kastraten am jüdischen Gottesdienst nicht teilnehmen durften. Sie waren ausgeschlossen, weil die Kastrierung von Männern innerhalb des jüdischen Glaubens verboten war und sie deswegen religiös unrein waren. Und ausgerechnet diesem Kastraten, was in der damaligen Welt nichts Außergewöhnliches war, große Politiker waren in diesen Herrschaftskreisen kastriert, weil sie keine Bedrohung darstellen würden, was die Thronnachfolge angeht, und weil man meinte, dass sie deswegen ihre ganze Kraft in ihr politisches Wissen setzen legen können. Und Philippus begegnet diesem von der jüdischen Kultgemeinschaft ausgeschlossenen Menschen, erklärt ihm die Jesaja-Stelle, die er liest, und tauft ihn, ohne dass die ganze Philosophie und die ganze Lehre, die damit verbunden war, zu einer christlichen Lehre wird. Eine ganz bewusste Grenzüberschreitung, in Liebe begegnet, evangeliumsgemäß geschehen, mit dem Ergebnis, dass der Kämmerer aus dem Morgenland, der Schatzmeister aus Äthiopien, der Gründer der ersten afrikanischen Volkskirche wurde. Die äthiopische Kirche ist letztendlich die einzige Volkskirche auf afrikanischem Boden und wird auf den Kämmerer aus dem Morgenland zurückgeführt. Eine andere Grenzüberschreitung, die an dieser Stelle wichtig ist, und zwar die Begegnung des Apostels Petrus mit dem Hauptmann Cornelius und damit eine Begegnung mit dem Besatzer. Auch hier findet eine entsprechende Grenzüberschreitung statt. Aus der Milieuforschung kennen wir den Begriff der Ekelschranke. Und wenn man sich den Text genau anschaut, stellt man fest, von Petrus wird hier die Überschreitung von Ekelschranken verlangt. Das Traumbild von dem Obstkorb, die unreinen Früchte, die er nicht essen will, das sind letztendlich Ekelschranken, die Petrus benennt und Gott ihn herausfordert, diese Ekelschranken entsprechend zu überwinden. Und auch darin sind wichtige Herausforderungen einer Willkommenskultur entscheidend wichtig, denn die Milieuforschung sagt, dass die unterschiedlichen Milieus sich durch Ekelschranken abgrenzen. Wie wir reden, wie wir uns anziehen, welchen Musikstil wir haben, welche politischen Richtungen wir gut finden oder eher schlecht finden, bauen entsprechende Ekelschranken zu anderen Milieus auf. Und oftmals werden wir uns dieser Milieuschranken gar nicht bewusst oder dieser Ekelschranken gar nicht bewusst, weil wir eben in unserer Blase sind und es uns nicht auffällt, dass es eben eine entsprechende Blase ist. Und hier geschieht eben diese Grenzüberschreitung, ohne die Willkommenskultur nicht möglich ist und auch nicht entsprechend gestaltet werden kann. Ein weiterer Grundsatz für eine Willkommenskultur, ich mache sie fest an 1. Korinther 13, 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Der tschechische Gelehrte und katholische Theologe Tomáš Halík hat das so aufgelöst: Die drei grundlegenden Tugenden des Christentums sind eigentlich die dreifaltige Form der Offenheit. Die Hoffnung ist die Offenheit gegenüber der Zukunft, der Glaube die Offenheit gegenüber dem Geheimnis Gottes und die Liebe die Offenheit gegenüber dem Geheimnis des Menschen und Gottes zugleich. Liebe als Offenheit gegenüber dem Geheimnis des Menschen und Gottes zugleich. Ohne diese prinzipielle Offenheit gegenüber dem Menschen ist eine wichtige Grundvoraussetzung einer Willkommenskultur eben nicht gegeben. Das überspringe ich schnell, das kann man sehr leicht über ein Bibellexikon nachlesen unter dem Stichwort Gastfreundschaft. Gastfreundschaft spielt in einem altorientalischen Kontext des Alten und des Neuen Testaments eine große Rolle, gastfrei zu sein. Wir kennen alle diese Stellen, dass man Engel dann auch schon bewirtet hat, wenn man entsprechend eine Gastfreiheit lebt. Und darum sei an dieser Stelle auch besonders darauf hingewiesen. Übt Gastfreundschaft, so sagt es auch der Apostel Paulus in Römer 12, 13. Und Klaus Haker, der Professor aus Wuppertal, der Neutestamentler, übersetzt diese Stelle mit übt Gastfreundschaft anders. Er spricht davon, reißt euch um Gelegenheiten zur Gastfreundschaft. Reißt euch um Gelegenheiten zur Gastfreundschaft, denn Gastfreundschaft ist eben Ausdruck geliebter Nächstenliebe. Denn ich habe es bereits zitiert, Hebräer 13, Vers 2, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und doch, ich habe über Willkommenskultur gesprochen und ich wage an dieser Stelle ein Statement abzugeben. Willkommenskultur ist nicht alles. Ein persönliches Statement an dieser Stelle: ICS grenzt mich aus. Und ich ergänze, jede Kirchengemeinde grenzt aus. Jeder CVM grenzt aus. Es wird euch wundern, es wird Sie wundern. Ich habe die ganze Zeit von Willkommenskultur gesprochen, von Offenheit gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass wir nicht diskriminieren, dass wir nicht ausgrenzen wollen. Und jetzt auf einmal die Gegenrede. Wir tun es an allen Orten und Enden. Und ich ergänze, wir können auch gar nicht anders. Warum grenzt mich ICF aus? Warum geht mein Trauzeuge mit seiner ganzen Familie zur ICF? Warum geht meine damalige Freundin, mit der ich den ersten gemischten Jugendkreis des CVDM Karlsruhe geleitet habe, zur ICF? Die nehmen diese Ausgrenzung nicht wahr. Ich nehme sie wahr. Ich kann Lobpreislieder nicht leiden. Darf ich das an dieser Stelle so sagen? Nein, ich habe nichts grundsätzlich gegen Lobpreislieder. Nur ich persönlich kann nichts damit anfangen. Ich kann mit einem Gottesdienst auf der Bühne mit Talkshow und Moderator werde ich in Kinosesseln nichts anfangen. Ich habe andere Vorstellungen von Gottesdienst. Ich kann nichts damit anfangen, wenn ein Pastor im Hawaii-Hemd auf der Bühne steht. Und ich merke, ich habe selbst Ekelschranken. Das heißt, ICF grenzt aus und ich drehe den Spieß um. Ich liebe Gottesdienste in Kirchen. Ich liebe Orgelmusik. Ich kann was mit klassischer Liturgie anfangen. Und jetzt werden manche sagen, oh mein Gott, das grenzt mich aber aus. Damit kann ich nichts anfangen. Ich gehe lieber zur ICF, nach Karlsruhe oder nach Bretten. Das spricht mich an. Ich will an dieser Stelle auf diese Herausforderung und auch auf die eigene Begrenzung hinweisen. Wir können gar nicht anders, als bestimmte Menschen auszugrenzen, auch wenn wir offen sein wollen für alle. Das wird uns in dieser Welt nicht gelingen. Wir müssen uns nur Rechenschaft darüber ablegen, warum wir das tun. Denn auch an dieser Stelle merken wir, dass ICF so aufgestellt ist, wie sie aufgestellt sind, erreichen sie Menschen, die über den Sakralbau und über die Orgel nicht erreicht werden. Und man könnte das entsprechend fortführen, indem wir uns nämlich eingrenzen, erreichen wir auch bestimmte Menschen. Inklusion hat immer was mit Exklusion zu tun, also sozusagen mit Ausgrenzung zu tun. Nur es ist wichtig, dass wir uns darüber Rechenschaft ablegen, warum wir das tun und wie wir das tun. Damit nicht aufgenommen ist die grundsätzliche Herausforderung, nämlich mit Liebe allen Menschen zu begegnen. Darum werbe ich, wenn wir über Willkommenskultur sprechen, sich an diesen Punkten zu orientieren. Was ist mein Kontext? In welchem Kontext wollen wir Willkommenskultur umsetzen und praktizieren? Mit welchen Menschen haben wir zu tun? In Liverpool ist eine neue Fresh Eggs entstanden vor vielen Jahren und die zuständige Pastorin ging ein Jahr betend und beobachtend durch diesen Stadtteil. Sie hat sich gefragt, welche Menschen leben da? Was brauchen diese Menschen? Und wie kann eine Gemeinde, eine Fresh Expression of Church, in diesem Stadtteil aussehen? Und sie hat eine Gemeinde gegründet um das Brotbacken herum. Eine kuriose Idee. Sie hat festgestellt, in diesem Stadtteil leben viele Obdachlose, viele Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, die die Notwendigkeit haben, aber keine Möglichkeit haben, auch das tägliche Brot zu kaufen. Und sie hat einfach angefangen, gemeinsam Brot zu backen. Und sie hat diesen Backvorgang genutzt, um Bibelstellen, Gebete einfließen zu lassen, aus diesem ganzen Backvorgang einen Gottesdienst zu machen. Es sind Seelsorgegespräche entstanden, weil sie eben den Kontext entsprechend wahrgenommen hat. Nun ist daraus eine neue Gemeinde, eine neue Gemeinschaft entstanden. Darum ist jetzt auch für bestehende Gemeinschaften, für bestehende CVMs das zweite nicht minder wichtig, nämlich die Frage der Selbstreflexion. Was können wir denn? Was bringen wir zustande? Welche Gaben und Fähigkeiten haben wir denn unter unseren Mitgliedern? Was ist unsere Kultur? Wo sind unsere Stärken? Wo sind unsere Schwächen? Ich war 10 Jahre in Greifswald, Matthias hat es vorhin gesagt. Ich war dort in einer studentischen Gemeinde, ohne Orgel, ohne Talar, mit viel Lobpreis. Und weil auch das entsprechend wichtig ist, dass man von sich selbst absehen kann und fähig ist, sozusagen auch mit entsprechend anderen Fähigkeiten und anderen Bezugspunkten auch entsprechend leben zu können. Wir haben als Gemeinde uns überlegt, als eine studentisch und akademisch geprägte Gemeinde überlegt, in ein Plattenbaugebiet zu gehen, um die Menschen dort zu erreichen. Wir sind zum Ergebnis gekommen, das will uns nicht gelingen. Wir haben eine andere Sprache. Wir haben unsere Predigten analysiert und haben festgestellt, die Sprache, die wir beherrschen, die wir sprechen, werden niemals Menschen in Plattenbaugebieten ansprechen. Wir haben eine andere Sprache, um einen Begriff aus der Milieuforschung zu nehmen, wie Hedonisten. Das sind wir nicht und wir können diese Sprache auch nicht aufnehmen. Wir haben vor wenigen Jahren eine Studienfahrt zu den Erprobungsräumen der Thüringischen Landeskirche, der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gemacht und haben da wahrlich gelernt. Da ist in einem Plattenbaugebiet eine Gemeinde entstanden, da sind bewusst Christen, Christinnen in dieses Plattenbaugebiet gezogen und haben dort Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft gelebt. Und sie wollten Willkommenskultur leben und haben es versucht über Grillabende. Und was ist passiert? Beim ersten Grillabend kamen die Nachbarn und brachten Plastikgeschirr und Pappteller mit. Für so manches Milieu und ausgerechnet auch für das Milieu, aus dem die Christenmenschen kamen, ein No-Go. Geht gar nicht. Ist nicht nachhaltig, ist nicht bio, das geht gar nicht. Zum Grillabend Plastikbesteck und Pappteller zu bringen. aber es entsprach der Kultur und den Vorstellungen der Menschen, die in diesem Plattenbaugebiet gelebt haben. Und klug, wie sie waren, haben sie es aufgenommen und als Beitrag für diesen Grillabend gewürdigt. Auch das gehört zur entsprechenden Willkommenskultur, dass man eben über die Kontextanalyse und die Selbstreflexion eben zu diesen Ergebnissen kommt und eine entsprechende Offenheit signalisiert und eine entsprechende Offenheit entwickelt. Beziehungsarbeit. Wer Willkommenskultur praktizieren will, wird in Beziehungsarbeit investieren müssen, wird Kontakte knüpfen, wird die Kernerarbeit von Beziehungsarbeit entsprechend aufnehmen und sich entsprechend vernetzen. Wenn wir alle willkommen heißen wollen, wird es uns nur dann gelingen, wenn wir zuvor in Beziehungen mit ihnen stehen, Kontakte zu ihnen haben, dass wir vertrauensvolle Kontakte haben und entsprechend vernetzt sind, sonst wird die Willkommenskultur letztendlich nur ein Begriff auf einem schönen Papier sein. Von daher, alle Sünder sind willkommen. Und ich ergänze, alle Sünder sind schon da. Der zweite Satz ist das Entscheidende, dass wir uns auch dessen bewusst sind und zunächst Abstand nehmen von der Definition von Sünde, die sie rein moralisch oder moralistisch definiert. Wir haben eine lange Tradition, wo Sünde eben nur moralisch definiert wurde. Sünde ist in der Bibel zunächst nicht moralisch festgelegt, also nicht über die Tat, sondern über die Haltung Gott gegenüber. Das Grundübel der Sünde ist zu meinen, ich sei Gott und ich könnte selbst darüber entscheiden, was gut und richtig und was falsch ist. Schauen wir uns den Sündenfall an, werden wir feststellen, dass das genau die Grundsünde war, es eben nicht Gott zuzutrauen, dass er über Gut und Böse für mich entscheiden kann, sondern dass wir das eben als Menschen selbst in die Hand nehmen wollen. Und darin sind wir uns alle gleich, ob Christen oder Nicht-Christen, ob Menschen, die glauben oder nicht glauben, dass wir uns dieser Herausforderung stellen und sie im Glauben entsprechend überwinden. Alle Sünder sind willkommen. Und ich ergänze einen Grundsatz, den ich in Wuppertal gelernt habe während meines Studiums. Jürgen Fangmeier, der Professor für systematische Theologie, hat uns auf den Weg gegeben, bedenken Sie in jeder seelsorglichen Begegnung, der schlimmere Sünder sind Sie. Übrigens eine Aussage, die der Apostel Paulus selbst getroffen hat. Der Schlimmste unter ihnen bin ich, Apostel Paulus. Auch das ist ein wichtiger Grundsatz für Willkommenskultur. Der Schlimmere bin ich. Von daher last not least, Stefan Paas, Professor für Evangelisation an der Freien Universität Amsterdam, hat ein wichtiges Buch geschrieben, das leider noch nicht auf Deutsch erschienen ist, Pilgrims and Priests, Christian Mission in a Post-Christian Society. Pilgrims and Priests, Menschen, die auf dem Weg sind, Menschen, die füreinander einstehen. Das ist so seine These für eine Mission in einer nachchristlichen Gesellschaft. Wir sind unterwegs, wir sind gemeinsam unterwegs, wir wollen Lerngemeinschaft sein. Ich erinnere an das CVM-Papier zur Willkommenskultur. Wir sind noch nicht am Ziel, wir wissen noch nicht alles, sondern wir brauchen dich, um gemeinsam auf dem Weg zu sein. Und wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Wir sind nicht die, die angekommen sind, die alles haben. Der Petrusbrief macht es deutlich, dass wir eben Fremdlinge in dieser Welt sind, dass wir noch auf dem Weg sind zur himmlischen Heimat und dass wir darum andere mitnehmen auf diesen Weg, um nämlich Pilger zu sein, die wir Gott dienen, den Armen dienen und eben nicht in erster Linie an das Wachstum unserer Gruppen und Kreise denken. Das heißt, mit anderen unterwegs sein, ohne auf CVM oder Gemeindewachstum zu schielen oder gar um die Formierung einer christlichen Gesellschaft. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber Solidarität mit dem Fremden, mit dem Armen und gemeinsam mit anderen unterwegs zu sein. Und dann, so hält Stefan Paas fest, geht es darum, priesterlich für den anderen unterwegs zu sein. Die priesterliche Aufgabe, so hält er fest, anhand des Alten Testaments, die priesterliche Kirche kommt zu Gott als lobende, preisende und gottesdienstfeiernde Gemeinde und sie wendet sich der Welt zu in einer bezeugenden, einladenden und freundschaftlichen Weise. Der Priester ist jener, der Menschen zu Gott bringt und Gott zu den Menschen. Auch darin ist die große Herausforderung beschrieben für christliche Gemeinschaften, die sich in CVMs, in Gemeinden, in der Kirche finden, dass wir es neu als unsere Herausforderung wahrnehmen, Menschen als Priester zu Gott zu bringen und ihnen selbst zu dienen. Worin besteht also die Aufgabe von CVM-Gemeinschaften vor Ort, anderen Menschen zu dienen, ihnen einen Dienst zu erweisen und sie darin eben zu Gott zu bringen, ihnen selbst zu Priestern zu werden. Und dann auch durchaus den vier Freunden gemäß sie zu Christus zu bringen. Das Spannende an der Geschichte von der Heilung des Gelähmten ist ja die, dass es auf den Glauben des Gelähmten nicht ankommt. Es ist der Glaube der vier, die ihn zu Christus bringen. Der Gelähmte bleibt passiv in dieser Geschichte. Er wird erst aktiv, als er durch Christus angesprochen wird. Aktiv sind die vier Freunde. Und darin sieht Stefan Paas, dass die priesterliche Aufgabe und priesterliche Herausforderung, das Menschen zu ermöglichen, stellvertretend für sie zu handeln, ihnen zu ihrem Wohl und zu ihrem Heil entsprechend zu dienen. Wir haben einen hoffentlich langen Weg beschritten. Einige Grundlagen von Willkommenskultur wollte ich benennen. Mit diesem Ausblick und auch mit dieser Empfehlung, dieses Buch zu lesen, Pilgrims and Priests, will ich an dieser Stelle schließen.